Verse 1 bis 16 vorlesen. Die Überschrift ist: Handelt so ein gerechter Gott? Und das ist ein Lied Asaf. Sie haben nachgeschaut, wer der Asaf genau war. Man kann sagen, es war eigentlich so zu sagen, der oberste Worship-Leiter zu Zeiten von David. Also der hat das Lied geschrieben. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. Zu ihren bösen Gesichtern feisten, heißt es da, aber das ist mir nie ein Wort, das man nicht so braucht. Unter ihren finsteren Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft Gott, sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt ihnen an den Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch. Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Ich höre da mal auf, da hat er nach Ort gedacht, bei dem einen oder anderen Gedanken. Also, als ich diesen Text gelesen habe, ist mir so das eine oder andere Bild oder die eine oder andere Person in den Sinn gekommen, wo ich mir genau solche Gedanken auch schon gemacht habe. Ich habe ein bisschen überlegt, was es vielleicht das Extremste war von mir, das in diese Richtung geht. Und das ist eigentlich etwas, was nicht direkt mich betrifft, aber was ich miterlebt habe. Und zwar war das dann, nachdem der Adi das erste Mal im Spital musste. Also, es ist schon länger her, ist jetzt nicht, also, der Tumor jetzt, aber dann, als er Darmkrebs hatte, nachdem er ist operiert wurde, ist er im Spital gelegen und in einem Zweierzimmer und nebendran ist einer gsi, ein Junge, der voll besoffen, hinger irgendwo auf einem Pickup aufgefahren ist mit seinen besoffenen, aufgestiegen ist mit seinen besoffenen Kollegen und die sind dann rumgefahren, weil er ist dort am Pickup angefallen und hat sich irgendwie, also es war nicht tragisch gewesen, ganz leicht verletzt und dann ins Spital müssen, ein bisschen ausnüchtern und nach einem Tag, wo er mit dem Adi ist dort im Zimmer gsi, hat er wieder heim können. Und der Adi hat dann auch gesagt, ja, ist das gerecht? Ich saufe nicht, ich rauche nicht. Ich mache eigentlich all das, was man sagt, es ist gesund, ich esse, ich tue mich gesund ernähren, ich mache Sport. Also all das, was man eigentlich kann tun kann, dass man nicht krank wird. Und ich habe Krebs. Und der nebendran, der sauft, der raucht, der macht im Suffen noch irgendein Seich, steigt hinten auf ein Auto, aber dem passiert nichts, der kann wieder heim. Und das geht für mich genau in die Ansichten. Und es gibt wahrscheinlich Sachen, die ihr auch erzählen könntet, Gedanken, die ihr auch schon hatte, die in diese Richtung gehen. Ja, warum? Rega, du sagst auch noch etwas dazu.
Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Manchmal gibt es auch Momente im Leben, wo man, wenn man Bibel liest, denkt, hallo, was steht jetzt hier? Ich habe das auch schon gehabt. Das sind meistens die Augenblicke, wo man auch nicht mehr so realistisch denkt. Das sind einfach ja, Momente, wo Gefühle ziemlich hoch fahren, wo, ja, wo man das Gefühl hat, Mama Mia, was soll das überhaupt alles? Und ich sage jetzt bewusst, das sind Momente, wo man manchmal nicht mehr so realistisch denkt. Und wenn man den Vers im Gesamten liest, geht es jetzt nicht eigentlich um das, was ich euch erzählen will, sondern es geht aber man spricht dann einfach so einen Vers an und dort auf den aufbauen ich dann mein Gedankengebilde. Ich habe mir die Frage immer mal wieder gestellt im Zusammenhang mit meinem Single-Sein. Wenn ich so rumschaue, in meinem Umfeld, bei meinen früheren Klassenkolleginnen, Kollegen, bei Leuten, die ich kenne, auf der Arbeit oder wo immer, wo ich so das Gefühl habe, ja, die sind glücklich, die haben eine Familie, die haben einen Mann, die haben alles, was man sich wünscht. Aber eigentlich haben die Zeit in ihrem Leben gehabt, wo sie überhaupt nicht so brav waren, wo sie überhaupt nicht das haben, wo man denkt, man sollte, wo nicht gefragt haben nach Gottes Willen. Und die Frage mir dann ja auch dann ein. Ich habe mir eigentlich Mühe gegeben, nachher Gott zu bleiben und in seiner Nähe zu sein. Und die Situation ist einfach total anders. Und dort kommt dann so der Moment, wo ich aber denke, hallo, geht es denen so viel besser als mir? Also, ja, was mache ich falsch? Ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Der Psalm, der geht noch weiter. Und das ist dann eben echt der zweite Teil, wo er den Asaph eigentlich eine Antwort überkommt von Gott. Ab Vers 17 bis Vers 28. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf immer nahe sein, mein Herr und Gott, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weiter erzählen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht jetzt zu dem zweiten Teil. Und meine Frage war eigentlich so ein bisschen, ja, auf was schaue ich eigentlich in meinem Leben? Also sprich, welche Brille lege ich an und wie schaue ich eigentlich mein Leben an und wie schaue ich eigentlich mein Umfeld an? Und bei mir selber ist es so, also ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr positiv eingestellter Mensch. Und gleich, ja, gibt es auch bei mir gerne wieder Momente, wo ich dann manchmal halt auch wieder eben so die andere Brille anlege und irgendwie dann gleich das Negative sehe oder ja, plötzlich irgendwie mit mir selber unzufrieden bin oder mit der Situation oder ich weiss doch auch nicht. Und wo ich manchmal am liebsten dann würde irgendwie mit jemandem anders so tauschen, wo ich so irgendwie in meinem Umfeld sehe, wo ich das Gefühl habe, der scheint jetzt, oder die scheint jetzt glücklich zu sein oder so. Ja, und dann frage ich mich manchmal schon, ja, wieso denn das? Also ich meine, wir leben jetzt in der Schweiz, hier bei uns, wir können so frei leben, wir können unsere Meinung frei äußern, wir können als Christen hier frei leben. Ich habe eine Familie, ein Kind und habe gute Freunde. Was will ich eigentlich mehr? Ja, und nachher merke ich auch,
dass es Momente sind, wo ich auch meinen Blick auch nicht mehr auf Jesus ausgerichtet habe, wo ich merke, irgendwie habe ich mir auch nicht mehr Zeit genommen mit Gott, ich habe einfach irgendwie in meinem Alltag so den Lauf gelassen und es ist so das eine und das andere gewesen. Und irgendwie in dem Sinne habe ich dann einfach Unzufriedenheit bekommen. Und ja, und ich habe mein Herz einfach nicht mehr füllen, einfach von seiner Liebe. Und so hat mir einfach irgendwie auch die Freude gefällt. Oder eben irgendwie auch das Glücklichsein. Und es steht ja da im Psalm, gerade am Anfang, Vers 17, steht dann, da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, und dann geht es weiter, und eben in Gottes heiligen Tempel gehen. Eben, wir können lesen in der Bibel, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Also Gottes Geist lebt in uns innen. Also sprich, das heisst, dass ich wirklich eben, ja, so soll zu Gott gehen und dort wirklich eben die Zeit haben mit ihm und mich einfach so wirklich innerlich eben wirklich füllen wieder mit seiner Liebe. Und so sehe ich dann eigentlich auch wieder, oder es kommt mir ein bisschen vor, wie man manchmal so Schuppen vor den Augen fallen und wie ich dann eigentlich plötzlich wieder meine Situation und mein Leben irgendwie in einem ganz anderen Licht kann sehen kann. Eben wenn ich mich wirklich dann wieder kann, ja, füllen mit Gottes Liebe und eigentlich dann mit seinen Augen auch wieder ein bisschen mein Leben anschauen. Und ja, dann denke ich auch so ein bisschen da wieder Vers. Da steht es im Vers 22. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Und da denke ich manchmal schon wieder, ja, also bist du wirklich ein bisschen daneben gewesen, irgendwie. Wie hast du auch können, irgendwie, ja, alles so negativ anschauen. Genau. Und wir können das auch noch lesen im Johannes, dort, wo, das hat der Andrew letztes Mal gesagt, eben der Weinstock und die Reben, wo das Jesus sagt, das steht im Vers 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Also eben seine Freude soll uns gern wieder erfüllen. Und eben unsere Freude soll vollkommen sein. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich vollkommen.
Gut. Herbst ist für mich die Zeit, wenn ich daran denke, das bedeutet für mich Berge, das bedeutet für mich Blätter, Goldige. Das ist die Zeit, wo mein Herz danach, wo es nicht gerade auftaut oder so, aber es ist meine Favorit-Jahreszeit. Und nicht nur wegen dem, wegen den Blättern und den Umständen, dass es ein bisschen kühler ist als im Sommer, sondern wo ich gerne in die Berge gehe und wo ich dort Gott sehr nah sein kann. Und letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, einen runden Geburtstag, etwas mit einer um eine Vieri hinten dran irgendwo, für dort ein bisschen mehr das können ausnutzen, weil mein Herz wirklich dran gehangen ist, Gott wirklich zu begegnen, mehr Zeit haben. Ich habe mir sogar Daten rausgeschrieben, wenn das ich das könnte, wenn das vor Gesamtplanung war, zusammen wüsste ich ja, wie das geht, wenn das günstig wäre. Und nachher sind wir im Herbst in die Ferien und nachher hat es angefangen, dass all das, was ich mir vorgestellt habe, so ausgesehen hat, wie wenn es nicht mehr können klappen oder können stattfinden. Und ich habe im Herbst dann mal, ein Jahr später, habe ich noch einen Tag gehabt, wo ich gehen konnte, und ich habe gemerkt, dass Gott dort nach ist und dass Gott zu mir redet. Und vorher war das nicht so gewesen. Ich bin sauer gewesen, nicht auf Gott, aber auf die Umstände. Ich bin nicht nachgekommen, warum es auf das Mal so ist, dass ich die Zeit mit ihm an den Orten, wo ich gerne bin, nicht mehr haben können. Und wenn ich heute zurückschaue, dann ist es so, ich bin noch nicht durch, ich habe noch nicht ganz geschnallt, warum das so gekommen ist, aber ich habe in meinem Herzen gemerkt, dass es um das geht, dass ich an allen Plätzen, zu jeder Zeit, Gott kann nach sein und das erleben, was ich mir in meinen Wünschen vorgestellt habe. Und so, Esther hat das vorhin schon gesagt, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Der geht es mir eher darum, ich habe im Moment innen nicht verstanden, was Gott mir mit dem sagen will. Ich bin nicht sauer auf ihn. Und heute merke ich, dass mein Herz noch nicht vollständig wieder dort ist, wo ich mir es wünsche. Ich bin nicht sauer auf Gott, aber ich merke, dass es darum geht, zurückzukommen zu ihm. Und all das, was hindert, mit ihm mein Herz zu teilen, dass ich das ihm herlege. Und dass es nicht darum geht, um Orte und um Zeiten oder um das, was ich mir wünsche, sondern dass ich Gott dem kann begegnen, wo er ist. Und das habe ich in mein Herz sicher geschrieben. Das ist das, was für mich wichtig ist und das ist das, was in dem 25. Vers dort steht. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Über dem stehe ich noch nicht überall, zugegebenermassen, aber ich habe einen Schritt auf das Herz gemacht.
Ja, wir haben schon einiges gehört über die Frage, was uns glücklich macht oder wo wir das Glück finden, bei Gott nachzuziehen. Nachzuziehen bei Gott ist mein Glück. Und wir haben gesehen, es ist manchmal so ein Weg dorthin. Wie komme ich denn in die Nähe zu Gott? Ich werde noch mal einen Vers aus dem Psalm 73, den ich vorgelesen worden, aufgreifen. Das ist der Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wusch? Was hat es denn gebracht? Kriegen hat es gut ausgebracht. Was bringt es mir denn eigentlich? Ja, wenn ich ein frommes Leben führe, wenn ich mir Mühe gebe, ich behalte mein Herz rein, ich mache keine Ungerechtigkeiten, und es ist auch eine gewisse Anstrengung damit verbunden. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Es ist einfacher, sich einfach so diesen Trieben und dem Treiben vor Welt einfach herzugeben und einfach so mitzufloaten. Oder? Es ist nicht so anstrengend, ein Fisch zu sein, der mit dem Strom schwimmt. Es braucht eine Anstrengung, eine gewisse, eine Überwindung, Disziplin, eine Entschiedenheit, rein zu bleiben, unbefleckt zu bleiben, gerecht zu bleiben. Wenn so viele Versuchungen da sind, so vieles in der Welt ist, was ihm ablenkt und wo man eben dem manchmal genau an den Punkt kommt, wo man sich fragt, ja, was bringt mir denn das eigentlich? Dann siehst du die Gottlosen, du siehst die Leute, die sich eindeut um Gott scheren und die scheinen glücklich. Und dass das nachher eine Nachlage in unserem Herzen kann erzeugen, eine Herausforderung, eine Spannung. Bringt es das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Was habe ich davon? Das sind, glaube ich, Fragen, die wir alle auf die eine oder andere Art schon mal uns gestellt haben und sicher auch Versuchungen. Und wir haben nachher die Lösung gesehen, in dem Moment, wo der Asaf, der Psalmschreiber, ins Heiligtum von Gott geht, erkennt er, wie es wirklich ist. Geht ihm die Augen auf und er sieht, was die Gottlosen für ein Ende nehmen. Und wie sein Herz, das vorher eben verzagt ist, angeklagt ist, unruhig ist, in den Frieden hineinkommt und in das Glück hineinkommt. Und ich glaube, unser Herz ist also da damit der Schlüssel. In den Sprüchvers Kapitel 4 ab Vers 20, da lesen wir Folgendes. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das sind gewaltige Verse mit gewaltigen Verheißungen. Also die Worte von Gott sind die, die das Herz bewahren soll, im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also da ist der Körper gemeint. Das Wort von Gott, das in uns innen wohnt, ist heilig für unseren Körper. Das ist ein wichtiger Vers in der ganzen Frage von Krankheit und Heilung. Und jetzt kommt der Hauptvers. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen, entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deiner Füße und alle deine Wege seien geordnet, biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Da haben wir eigentlich genau das Ding, oder? Die Herausforderung, die Versuchung, was bringt es mir? Macht ja, dass ich meine Ohren, meine Augen und meine Füße auf Wege könnte begeben, die mir jetzt nicht unbedingt so gut tun. Und letztendlich ist es unser Herz, das das leitet, das das bestimmt. Mehr als alles andere bewahr, bewach dein Herz. Also das ist unsere Verantwortung. Das ist nicht Gott seine Verantwortung, das ist unsere Verantwortung. Das ist deine Verantwortung, dein Herz zu bewachen. Zu bewahren, das kannst nur du. Alles, was Gott gemacht hat, dass das möglich ist, hat er schon gemacht. Das haben wir letztes Mal angeschaut, heute vor 14 Tagen. Ich glaube, Krieger hat es gesagt, in Gott zu sein, er in uns, wir in ihm. Wir schauen es dann auch noch. Einer ist gerade ein bisschen an, ich denke, es ist eine gute Wiederholung. Aber ich möchte zuerst noch einen anderen Vers lesen, Matthäus 5, Vers 8. Das ist Teil von der sogenannten Seligpreisungen, oder eben, wie man kann sagen, glücklich ist wer. Dann kommt die ganze Aufzählung, oder? Kennt das sehr wahrscheinlich. Und der Vers 8 dort, glücklich, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wir haben es angeschaut in der ganzen Predigtserie über die Sohnschaft, dass die ganzen Seligpreisungen hier, die Glücklichpreisungen, die Jesus aufzählt, eigentlich eine Beschreibung ist, eine Charaktereigenschaft ist von den Söhnen von Gott. Von denen, die nach bei ihm sind, die in die Reife gekommen sind, die sich vom Geist von Gott leiten lassen. Und ich habe selber immer wieder gemerkt, das Herz bewahren, das Herz reinhalten, das Herz, das hat auch damit zu tun, das Herz weich zu behalten, das Herz sensibel zu behalten, das ist manchmal so tricky noch, oder? Das ist manchmal so ganz sanft, wo sich das verändert. Wo Sachen reinkommen, wo das Herz so ganz unmerklich abkühlen. So ganz unmerklich hart machen. Hast du schon gemerkt? Du merkst es gar nicht. Es fällt dir gar nicht auf und du nimmst es manchmal auch nicht so wahr. Ja, was sind denn jetzt eigentlich genau die Ursachen, wo das produziert wird? Man ist vielleicht nicht mehr so wachsam, man zieht sich hier einen Film rein, man lässt sich da Musik an, man ist hier mit Leuten zusammen, die negativ denken, negativ eingestellt sind oder prägt sind und irgendwie kommt etwas ins eigene Herz rein von dem. Irgendwie denkt man plötzlich, oh ja, das sollte ich mir jetzt auch noch sorgen. Oh ja, das wäre ja auch noch cool, wenn ich so ein Auto hätte, oder so ein Haus, oder so einen Mann, oder so eine Frau. Oder was auch immer für Wünsche und Sachen können entstehen, wo einem eben die Welt so vor Augen malt. Und dort, genau dort, sind wir herausgefordert, mehr als alles andere bewahr ins Herz. Also, dass wir dort immer wieder uns fragen, was passiert da eigentlich in mir innen? Und mir ist es fast jedes Mal passiert, wenn ich nach Südafrika gegangen bin, dass mir aufgefallen ist an diesen Konferenzen, dass mein Herz wieder hart geworden ist, kalt geworden ist, gleichgültig geworden ist. Und das merkst du erst, wenn du eben in die Gegenwart von Gott reintreten willst, wenn du in die Anbetung reinkommen willst, wenn du längere Zeit sozusagen in der Gegenwart von Gott badisch, das muss ich mal so ausdrücken, dann fällt dir das erst wieder auf. Und das hat sich für mich so angefühlt, ich dachte, warum singen die so Lieder, die ich nicht kenne? Der Lobpreis ist überhaupt nicht gesalbt, das ist nur eine Show, die die da abziehen. machen einfach ein bisschen Lärm, da ist gar keine Gegenwart von Gott. Das Zeug, das ich da erzähle, das kenne ich alles schon, das ist kompliziert, da kommt man nicht nach. So fühlt sich das an. Das ist das erste Mal, als ich in Südafrika war, ich glaube, in den ersten drei Tagen in dieser Konferenz nur eine Krise geschoben. Das Gefühl, ich bin da im falschen Film. Und nachher so am dritten Tag hat sich irgendetwas an verändert. Bin ich an den Punkt gekommen, wo der Asaf gekommen ist, bin ich in die Gegenwart von Gott gekommen und habe erkannt. Und plötzlich war der Lobpreis gesalbt gewesen. Plötzlich waren die Lieder geisterfüllt gewesen, war die Gegenwart von Gott in dieser Anbetung gewesen. Und die Worte von diesen Rednern haben mein Herz getroffen. Und ich dachte, so endlich, jetzt ist der Durchbruch passiert. He. Jetzt hat es eine Veränderung gegeben. Und ich habe mich dann zurückgesehen, ja, was genau hat sich jetzt eigentlich verändert? Es ist gar nicht der Lobpreis, der sich hat verändert. Es ist nicht die Band, die davor eine Musik gemacht hat, die anders gespielt hat oder sich verändert hat. Es sind ja nicht die Referenten, die sich verändert haben. Sondern es ist mein Herz hat sich verändert. Da ist etwas wieder weich geworden. Da ist etwas sensibel geworden, das vorher irgendwie härter war. Und ich habe mich wieder aufgetan, ich habe mich wieder freuen. Ich habe mich dieser Gegenwart von Gott von ganzem Herzen ausliefern. Und mich ganz nah erfüllen von seiner Gegenwart und von seiner Freude. Ja. Und vielleicht habt ihr solche Erfahrung auch schon gemacht. Und ich merke dort, ist eine Herausforderung, ja, wie kann ich denn in meinem Alltag jetzt, was mache ich jetzt, wenn ich von Südafrika zurückkomme? Und mein Herz noch weich und sensibel ist. Und jetzt komme ich da wieder in meine Alltagssituation zurück, in meine Alltagsausforderung, oder die Sachen, die ihn vielleicht ärgern, wo man wieder muss Probleme lösen und wo man sich über Sachen kann aufregen kann, die im Kind auf die Nerven gehen und alles Mögliche. Und dort merke ich, ist nachher genau die Herausforderung, wie kann das Herz rein bleiben. Und ich kann euch nicht genau sagen, ich kenne jetzt kein Rezept, wie man das machen kann. Aber ich glaube, mit Geschwistern zusammen Gott anzubeten, ist ganz ein wesentlicher Schlüssel. Mit Geschwistern zusammen das Herz teilen, wo eben vielleicht das auch merken, ob das Herz noch rein und weich und sensibel ist oder nicht mehr. Du bist ja so unleidig in letzter Zeit. Du bist ja so genervt. Du bist ja so gereizt. Das ist ein Feedback, das man mir geben kann, wenn man das erlebt oder merkt. Ich habe gemerkt, dass wir uns mit das dem Leitungsteam und ein paar anderen jede Woche treffen, zum Gebet hier für einen Adi einzustehen, wie mir das gut tut. In dieser Regelmäßigkeit, in diesem wöchentlichen mit Geschwistern zusammen einfach zu Gott herzustehen, ihn anzubeten, mein Herz aufzutun, mein Herz. Und ich merke, manchmal merkt man es erst dann, wenn man anfängt zu beten, ob das Herz da ist oder nicht. Das hast du schon gemerkt. Ich merke es manchmal erst, eben wenn man sich aufmacht und Gott anbeten will, ist etwas da oder ist nichts da. Ich merke es vorher gar nicht, es ist noch verrückt. Und es ist dann genial und ermutigend, wenn man merkt und entdeckt, da ist etwas da. Ich habe nicht noch einen langen Anfahrweg. Und muss noch weiss ich, was für Sachen machen und Sünden bekennen und Gedanken und Sorgen und Nöte trennen, sondern es ist ja da. Und ich glaube, es ist eigentlich immer da. Nur manchmal ist es so verschüttet. In unserem Herz ist die Quelle vom Leben, haben wir gelesen. Und wenn Jesus sagt, die an mich glauben, wie es die Schrift sagt, von diesem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, von dem Inneren. Das ist in uns innen angelegt. Werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich habe einfach eins gemerkt, ich mache es zu wenig in meinem Alltag, in meinem privaten, persönlichen Alltag, dass ich Gott anbete. Ich mache es einfach zu wenig. Ich lese wohl täglich meine Bibel, nicht durch meine Gebete irgendwie. Ich fange so meistens Mittag an. Aber so sich längere Zeit einfach dem Gott hinzugeben, ihn anzuschauen, ihn anzubeten. Das ist eine Schwäche von mir. Ich mache das nicht so in meinem Alltag, in meinem Privat. Ich mache es, wenn ich zusammen bin, mit Geschwister. Sei es im kleineren Kreis oder sei es hier in der Gemeinde, im größeren Kreis. Und du merkst nachher, ob etwas da ist oder nicht. Es ist relativ mühsam, wenn nichts da ist. Aber das Erlebnis habe ich vorhin erzählt. Und es ist schön, wenn man merkt, es ist etwas da. Ich habe ganz auch schöne Erlebnisse dürfen machen, wo man merkt, es ist manchmal ganz unerwartet, wo einem Gott mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe überrascht. Ich habe mal nur ein Lied. Das war das Lied, das ich dann von Nicole per Mail geschickt habe, um dann, für dass wir es da üben können. Eins, das ich in Südafrika habe gelernt. Ich bin nur auf YouTube die Lieder suchen, dass ihr den Link schicken kann. Und habe ein paar von diesen Liedern angeklickt. Und dann sind die natürlich gelaufen. Und ich kann sagen, auf einmal ist die Gegenwart von Gott da. In meinem Büro, vor dem Computer, wo er nötig war. Nur für das, dass das Lied gelaufen ist, ist in mir innen etwas aktiv geworden. Ist der Strom anfließen. Und ich bin dort gehockt und habe nur noch gerannt. Eben weil Gott plötzlich da war, nach war. Das sind so Erlebnisse, wo du merkst, mein Herz ist noch weich. Mein Herz ist noch sensibel. Wenn das passieren kann. Oder ein anderes Erlebnis, das ich hatte, ich bin in Schwarzenburg war, jemanden besucht, hatte ein Gespräch, bin dann im Auto heimgefahren, habe noch für einen Adi gebetet und plötzlich überfällt mich genau wieder das Gleiche, eine tiefe Gegenwart von Gott, wo ich nie können, bei mir macht es einfach, dann muss ich einfach oben rennen, plötzlich ist das einfach da. Und du bist in einer tieferen Dimension, ihr Gegenwart von Gott, als das sonst ist. Und das sind so Alltagserfahrungen. Und das ist nachher das Geniale, wenn du das erlebst, wenn du eben auch alleine bist. Und das ist genau das, was der Tom gesagt hat, du musst nicht auf die Berge. Du musst auch nicht irgendwo in Spanien in die Ferien. Du musst nicht Skifahren oder irgendetwas, was du gerne machst, für das du das kannst erleben, sondern es ist immer und überall da. Weil es in dir innen ist. Die Maus, die ist da aussen gefahren. Und ich möchte noch einmal das jetzt, im letzten Gottesdienst, das war also nicht am letzten Sonntag, sondern am Sonntag vor 14 Tagen, angeschaut haben. Der Beamer ist noch eingeschaltet, gell? Was muss ich machen? Muss ich einfach auf Source drücken, oder was? Da. Hä? Tut er selber, oder muss man... Da sind wir. Super. Ich habe euch dann die Stellen aus dem Johannesevangelium gelesen. Johannes 14 haben wir angeschaut, Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, hat Jesus da gesagt. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Geheimnis, dort zu sein, wo er ist. Und ich habe mir das nochmal ein bisschen überlegt und habe probiert, das mal grafisch darzustellen. Und ich hoffe jetzt, dass es euch ein bisschen hilft. Das ist natürlich immer, wenn man so etwas grafisch darstellt, das hinkt natürlich immer ein bisschen, aber immerhin ist es ein Versuch, das nochmal bildlich darzustellen. Also der Sohn ist im Vater. He? Das ist das, was Jesus sagt. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Wir sind eins. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und der Heilige Geist, das ist der Dritte da im Bund, der, das ist sozusagen die Dynamik, oder? Das ist die Bewegung. Der Wind, das ist das, wo die Bewegung Vater-Sohn, das ist das, was die Interaktion ausmacht. Der Heilige Geist verherrlicht der Sohn verherrlicht der Vater und so weiter. Das ist so die drei Einigkeit da drinnen. Und jetzt sagt Gott, im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen. Und jetzt ist da der Mensch. Der ist nicht Teil von dem Ganzen. Der ist getrennt von Gott. Durch die Sünde. Symbolisiert von dem Vorhang im Tempel. Jetzt stehe ich alle vor dem Bild. Das ist die Situation, wo wir drinnen stehen. Nach dem Sündenfall. Der Mensch ist getrennt von Gott. Hat keinen Anteil mehr, keinen Zugang mehr zu Gott. Und sein Herz, das ist hier jetzt dargestellt, schwarz, ist verfinstert. Sein Geist ist tot, ist inaktiv, ist vom Leben, vom Glück, von der Nähe, von der Gegenwart von Gott getrennt. Und jetzt haben wir die neue Definition vom Tempel, wo Jesus in Johannes 2,21 sagt, doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Also es geht nicht nur um den, der Tempel in Jerusalem ist nur ein Bild, ist nur ein Abbild, ein Schablon, ein Vorbild fürs Eigentliche. Und der eigentliche Tempel, sagt Jesus, ist mein Leib. Jetzt kommt nochmal der Vers, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Das ist das, was wir gesehen haben. Es sind eigentlich zwei Begriffe, die hier gebraucht werden. Das eine sind die Wohnungen und das andere sind die Plätze. Also, was ist jetzt passiert? Jesus ist Mensch geworden. Philipper 2, Vers 7, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist jetzt etwas, was man grafisch nicht hätte wirklich so können darstellen, wie man es hätte müssen, weil sonst alles in den Namen hineingegangen wäre. Oder, der Sohn ist immer noch in Gott. Darum habe ich da die Linie nicht rausgezogen. Der Geist ist immer noch im Sohn, in Jesus. Also er hat nicht, er hat wohl den Himmel verlassen, aber er hat nicht Gott verlassen. Spürt ihr das? Darum habe ich da, das ist da dargestellt mit diesen beiden blauen Strichen. Also eigentlich ist Jesus, der Sohn, immer noch im Vater. Sonst hätte er das nicht können sagen, als er auf der Erde war. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Hätte er nicht können sagen, ich und der Vater sind eins. Das hat sich nicht geändert durch das, dass Jesus Mensch geworden ist und auf die Erde gekommen ist. Also er ist immer noch da drin, darum habe ich oben den Sohn noch sein. Also da ist jetzt nicht ein Loch im Herz von Gott. In dieser Zeit, wo Jesus auf der Erde ist, er ist genau gleich im Vater, wie er schon vorher im Vater war, nur ist er jetzt Mensch geworden. Das ist das, was ich ja probiert darzustellen und gleich, dass man sieht, jetzt ist Jesus auf die Ebene vom Mensch gekommen und ist ein Mensch geworden. Und was ist nachher passiert? Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Und mit dem Kreuz wo Jesus dran gestorben ist, ist in dem Moment der Vorhang im Tempel zerrissen, die Sünde ist auf ihn gelegt worden, der Mensch, der vorher schwarz war, ist jetzt weiss, und Jesus, der vorher heilig war, nimmt die Sünde auf sich und stirbt da dran. An unserer Sünde geht in den Tod. Und das Nächste, was passiert, ist jetzt eben, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Was Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht hat, ist, dass er die Wohnung hier vorbereitet hat. Das ist ja dann nicht nur ein Mensch, das ist jetzt einfach da symbolisch dargestellt, sondern es sind eben viele Menschen. Darum gibt es viele Wohnungen. Dass der Mensch wieder eine Wohnung werden kann von Gott, hat Jesus müssen am Kreuz von Golgatha unsere Sünden wegnehmen. Dass Gott in uns kann wohnen kann. Das ist das, was wir in Johannes 14, 23 lesen, was heisst, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist genau der gleiche Begriff, Wohnung bei ihm machen, wie Jesus vorher gebraucht hat. Ich werde im Haus vom Vater jetzt viele Wohnungen. Das sind die einzigen beiden Mal, wo im Neuen Testament der griechische Begriff Monä gebraucht wird. Und es ist also damit klar, dass es hier nicht um irgendwelche Wohnungen im Himmel geht, die Jesus vorbereitet, sondern dass es darum geht, dass er eine Wohnung sucht, wo er drinnen wohnen kann. Es geht ja darum, die Wohnung ist im Haus vom Vater. Im Tempel. Und der Tempel ist Jesus. Also da, und der Platz, den er jetzt vorbereitet, das ist das. Jetzt gibt es einen Platz, der vorbereitet wird. Für uns. Und dass wir diesen Platz einnehmen hier, hat zuerst müssen die Reinigung stattfinden. Wir haben zuerst müssen als Wohnung bereitet werden. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht angenommen hast, wenn du die Vergebung nicht empfangen hast, wenn du nicht die Gotteskindschaft empfangen hast, wenn du all das, den Heiligen Geist nicht empfangen hast, kannst du nicht in Christus sein und er in dir. Kannst du ihm auch nicht nachher. Du bist verdreht von ihm. Aber so ist der Platz vorbereitet und wir sind als die Wohnung geeignet jetzt, dass er in uns wohnen kann. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Das ist jetzt genau das, was wir hier sehen. Damit sie eins sind, wie wir eins sind, also sie sollen eins sein mit Gott, so wie Jesus eins ist mit dem Vater. Und es geht nur, wenn es so ist. Der Platz in ihm. Wenn wir dann Johannes 15, Vers 4 noch einmal anschauen, bleibt in mir und ich in euch. Das ist das Bild. Also, Gottes Leben ist in uns, sein Geist ist in uns und wir sind in ihm. Wir sind sozusagen reingenommen. Das ist das Bild davon, der Mensch, der adoptiert worden ist in die Familie von Gott hinein. Wo adoptiert ist worden als Kind. Und was wir haben gesehen, das ist das, was das Sohn sein ausmacht. So wie Jesus Sohn von Gott ist, sind wir in die Sohnschaft hineingestellt. Sind wir die Söhne. Genau gleich, wie Jesus im Vater ist, sind wir in ihm. Und der Heilige Geist in uns. Und darum sind wir auch ein Tempel vom Heiligen Geist. Wir werden Teil von dem Ganzen. Und mich hat das einfach sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, ja, gibt es einen höheren Ort, als wenn er in uns ist und wir in ihm. Das ist etwas ganz Intimes. Und es kommt dem fast kein anderes Beispiel oder Bild in Sinn, als das Bild von Sexualität. Kann man an einer Person näher sein, als sich auch körperlich zu vereinen? Ganz ineinander innen zu sein, sozusagen, eben. Und dass das in der Sexualität so ist, ist ja nicht Zufall, weil genau dort wird ja nachher neues Leben produziert, hätte ich fast gesagt. Entsteht neues Leben, oder? Dort verbindet sich etwas, das neues Leben für ihn bringt. Und genauso intim möchte Gott mit uns zusammen sein. Es geht nicht um Sexualität, wenn Gott mit uns Gemeinschaft hat. Aber es ist eine extreme Nähe, spürt ihr das, wo er sich wünscht, wo er den Platz bereitet hat und wo er uns als die Wohnung gereinigt hat, dass er in uns wohnen kann. Dass sein Samen, wo sein Wort ist, in uns kann wohnen und kann Frucht bringen. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Wie der Weinstock, der am Reben ist. Wenn ihr dort angeschlossen seid, ihr werdet Frucht bringen. Es geht gar nicht anders. Das hat mir einfach gedacht, es sei gut, wenn wir das noch einmal miteinander anschauen und uns das vergegenwärtigen. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mir das bewusst bin. Und dann all die Verheißungen. Leset nochmal Johannes 14, 15, 16, 17 durch. So, die Sehnsucht. Ich möchte, dass sie bei mir sind. Ich möchte, dass sie am gleichen Ort sind, wo ich bin, sagt Jesus. Nämlich da. Das geht nicht um den Himmel. Sondern es geht um die Nähe, es geht um Beziehung, es geht um die Intimität. Und ihr könnt ihr bitten, der Vater, um was ihr wollt, wenn ihr es in meinem Namen tut, es wird euch geschehen. Ihr werdet grössere Werke tun als ich. Und ich merke, da ist so viel Potenzial, da ist so viel Verheißung. Das, was für unser Leben sehen kann. So wie die Herren, wir haben es vorhin gelesen, ich habe euch meine Herrlichkeit gegeben. Ist das Zitat? Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Und was passiert jetzt, wenn die Menschen von der Welt dich sehen? Wer sehen sie denn? Sie sehen Jesus. Und sie sehen den Vater. Das ist genau das, was geschehen soll, dass wir als Söhne und Töchter von Gott den Vater repräsentieren. Ihr merkt, dass das ist alles das Gleiche letztendlich. Die Botschaft von Sohnschaft und das, was wir jetzt hier haben, ist letztendlich das Gleiche. Und unsere Verantwortung, unsere Challenge ist es, mehr als alles andere, bewahr dein Herz. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Also der Platz, wo Jesus für uns da parat hat, es gibt keinen höheren. Gott nahe zu sein, er in mir, ich in ihm, das ist mein Glück. Und dass wir das erkennen, dass das mein Glück ist und mein Glück nicht irgendwo anders suchen. Und dass wir eine Verantwortung haben füreinander, als Geschwister, uns da drinnen immer wieder zu ermutigen, uns Feedback zu geben, was unser Herz anbetrifft. Manchmal sieht man, was in unserem Herz ist, aufgrund von dem, wie wir reden. Aufgrund von dem, wie wir uns verhalten. Aufgrund von dem, wie wir reagieren. Gerade auf schwierige Situationen, oder? Seht immer wieder, ein Schwumm verdrückt, der kommt das raus, was drinnen ist. Und solange man nicht drückt, kommt gar nichts raus. Da sieht man nichts. Ist es unauffällig. Und ich glaube, es lohnt sich. Wir müssen nicht warten, bis wir gestorben sind. Bis wir dann sehen, wie es Gott gedacht hätte. Sondern wir können jetzt schon und hier schon in die Gegenwart von Gott hineinkommen und erkennen, welches Glück das ist, welche Zufriedenheit das ist. in ihm zu sein, in uns. Amen. Halleluja, ich wollte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Nicht nur, für dass unser Leben irgendwie ein bisschen besser ist, ein bisschen angenehmer ist, dass unsere Probleme ein bisschen leichter werden oder wir irgendwo können unsere Pläne und unsere Ziele erreichen, wo wir so denken, es wäre noch netter, sondern dass deine Pläne und deine Gedanken viel höher und viel besser sind. Und dass du unseren Platz hast, geschaffen in deinem Herz, wo es keinen höheren Platz gibt. Und ich sehne mich danach, den Platz einzunehmen, da drinnen zu sein und dass dein Geist und dein Leben in mir und durch mich durch kann fliessen. Und dass ich das Werkzeug, dass ich der Zeuge, der Repräsentant von deinem Reich kann sein. Immer mehr und immer mehr. Und ich bringe dir auch unsere Not, dass wir manchmal uns so wegziehen von dem. Uns die Sicht vernebeln, verdunkeln und auf so abwägige Gedanken kommen, dass die weltlichen Sachen uns auch noch irgendwie könnten glücklich machen. Bewahre uns da drinnen. Du hast gesagt, du nimmst uns nicht aus dieser Welt raus, sondern du sendest uns in die Welt, so wie der Vater dich gesendet hat, aber du bewahrst uns da drin vor dem Bösen. Danke dir, dass wir als Gemeinde uns immer wieder neu dir herhaben. Und müssen wir uns auch nicht schämen, wenn da Sachen passieren, die unsere Herzen verunreinigt haben, die sie kalt gemacht haben, hart gemacht haben, sondern dass wir sie immer wieder neu dir dürfen bringen und sagen, mehr von dir. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von dem Fluss, von dem Strom, vom lebendigen Wasser in mir soll überfließen, wie du es verheißen hast. Und wir wollen dir jetzt auch mit diesen Liedern sagen, wir sehnen uns nach mehr von dir in uns, mehr von deiner Liebe, von deiner Kraft, von deinem Frieden. Amen.